Fußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Powered by Knabe Cola und Fuchs.
Die Pfeife ertönt, bedeutet, wir sind zurück. Das ist Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Miriam Sinnow und mir gegenüber, zumindest virtuell zugeschaltet, ist Nina Potzel. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, liebe Miriam. Ja, Sonne scheint, Fußball am Start, du scheinst mir von meinem Bildschirm entgegen, es könnte nicht schöner sein.
Das ist schon mal sehr schön, mit solchen Worten lässt sich sehr gut starten. Ich kann auf jeden Fall auch schon mal sagen, dass nach diesem dritten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga die Tabelle, ja, kein ungewöhnliches Bild uns gibt, zumindest was die ersten drei Plätze angeht, aber die Ergebnisse dieses dritten Spieltags waren doch hier und da aufregend, beeindruckend, und von daher lohnt es sich auf jeden Fall auf einige Spiele etwas genauer zu blicken. Wir müssen aber auch nachher den Schwenk machen und mal aufs internationale Geschehen schauen, denn da können wir schon mal vorwegnehmen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, Wolfsburg und Frankfurt spielen Champions League nicht. Ich erinnere mich an unsere letzte Folge, da waren wir ein bisschen optimistisch. Krass, was da passiert ist. Gehen wir nochmal genauer drauf ein, war auf jeden Fall nicht ganz so der Plan. Aber Frau Magul in Mailand, ja, ich habe sie noch gewarnt in der letzten Folge.
Also eigentlich hattest du quasi recht.
Ja,
so, quasi mit deiner, hat sie uns einfach gehört.
Hat, ja,
ja. Ja, mhm. Aber eher auch in der Bundesliga, ne? Also ja, wenn man so aufs Papier, auf die Tabelle letztendlich guckt, hast du ja gesagt, ne, so überraschend ist es nicht, aber der Spieltag per se fand ich schon, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, eieieiei.
Na eben, also starten wir doch einfach rein.
Das war der Spieltag.
Beginnen wir mit Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Das Ergebnis sagt uns, es ging 1-2 aus, aber Nina, ich sag mal so, gerade von Hoffenheim hast du dir ein bisschen mehr erwartet, oder?
Ey, 100%, es ist wirklich so, also das ist eben so ein Ergebnis, wo ich mir denke, das kann doch nicht, also boah, ich aus neutraler Sicht mache ich mir auch echt Sorgen um Hoffenheim, weil das ist einfach deren dritte Niederlage in Folge zum Auftakt. Die haben nach wie vor nicht einen Punkt auf dem Konto. Ich habe mich so geärgert für die auch. Die haben sich reingeschmissen in die Partie, in die Zweikämpfe. Das hat man gesehen. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zu den ersten beiden Spieltagen. Haben nach dem Führungstreffer von Leverkusen, der sehr früh gefallen ist, in der zweiten Minute durch Loren Bender, so Stück für Stück die Kontrolle übernommen. Nach einer wirklich wilden ersten Viertelstunde. Und danach ist die Partie aber so insgesamt etwas abgeflacht. Und ja, Hoffenheim, die haben es einfach nicht geschafft.
Das bedeutet, also versuche ich jetzt mal da so dazwischen zu grätschen, weshalb konnte sich denn Hoffenheim nicht belohnen? Wo liegen denn die Probleme aktuell bei der TSG?
Ganz klar in der Offensive. Also das war irgendwie so hart anzusehen. Die haben versucht, man hat es gesehen, da waren einige Spielerinnen echt so on fire. Das war eine Laia Matre zum Beispiel ganz vorne mit dabei, eine Marie Steiner, eine Svenja Völmli, die haben so geackert und die haben sich auch Chancen rausgespielt. So in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so viel, wie gesagt, spielt dann so ein bisschen zwischendurch abgeflacht, sehr intensiv zwischen den Strafräumen. Aber die haben die Dinger nicht reingemacht. Die haben sich teilweise so im Weg gestanden. Das war so krass, irgendwie ein bisschen so, als würde niemand wirklich dann den, also die haben sich so Möglichkeiten erspielt, aber dann den Abschluss nicht gesucht. Und so ein Beispiel, was mir so im Kopf geblieben ist, ich weiß nicht mehr, wer genau das war, aber es waren 4 Spielerinnen von der TSG am Strafraum der Leverkusenerinnen. Wirklich an der Strafraumkante recht viel Platz, wo eigentlich nur eine Spielerin hätte abziehen müssen. Und die brauchen Ewigkeiten, bis sie zum Abschluss kommen. Die stehen sich so auf den Füßen gegenseitig. Also das war wirklich ganz schlimm mit anzusehen, muss man ganz ehrlich sagen.
Das hört sich auch hart an. Man hört es dir wirklich an, dass dir das richtig leid tut, fast schon.
Voll.
Aber Leverkusen dann in dem Fall einfach mit einer Qualität, die sich dann auch gezeigt hat?
Voll. Also gerade Loren Bender, boah, hat die eine geile erste Hälfte gemacht. Also in der zweiten Hälfte dann auch von ihr relativ wenig zu sehen, aber die erste Hälfte war so stark, wie sie mit dem Ball umgegangen ist, sich Räume erlaufen hat und so. Und das muss man halt auch sagen. Hoffenheim hat halt in der Defensive dann auch immer wieder Fehler gemacht und den Räume gelassen. Aber Von Leverkusen war das wirklich, also wobei eigentlich so grob gesehen von beiden Teams eine sehr, sehr intensive, tolle Partie, toll zu sehen, Zug zum Tor schon irgendwo da, aber so das letzte bisschen hat immer gefehlt mäßig. Und Leverkusen hatte dann einfach so das Spielglück, wie man so schön sagt, und hat die Fehler eben besser ausgenutzt. Aber das Spielglück, das zeigt sich halt auch so in der, ich glaube, es war fast die letzte Situation, beziehungsweise die vorletzte Situation, danach gab es nochmal eine Ecke, wirklich Nachspielzeit schon durch. Hoffenheim kommt nochmal zum Abschluss. Die haben wirklich so kurz vorm 2:1 für Leverkusen, haben die tatsächlich auch nochmal so eine Reihe an Chancen gehabt. Im Minutentakt wirklich bam, bam, bam aufs Tor von Rafaela Borggräfe im Tor der Leverkusen rauf und nix ist reingegangen. So, und dann kam halt der Gegentreffer von Tomáš Jak, auch ein tolles Tor. Und dann haben die Hoffenheimerinnen versucht und wirklich diese Situation in der Nachspielzeit. Abschluss an den Pfosten, an den Nacken von Rafaela Borggräfe. Und normalerweise hast du dann eine Situation, wo man sich denkt, oh mein Gott, sie schaffen den Ausgleich noch, vor allen Dingen mit so einer Situation, prallt an den Hinterkopf, wie auch immer, und dann ins Tor, was eine ungünstige Situation. Aber da war es halt so, nee, der ist halt rausgesprungen.
Und dann, sollte auch ja, nicht sein.
Mhm. Eben, total. Also es war wirklich, ja, richtig bitter für die Hoffenheimerinnen.
Und das Programm, das sieht nicht gerade gut aus, um mal ganz ehrlich zu sein. Es wird nicht leichter für die TSG. Die nächsten Spiele gegen Frankfurt und gegen Wolfsburg. Boah, was würdest du den Mädels da jetzt quasi in der Kabine oder in der Trainingswoche mitgeben?
Hier Trainerin Nina am Start.
Ja, ich meine, ist das dann komplette Mentalität, die da jetzt weiter mitmachen muss? Oder weil du hast natürlich auch physische Dinge angesprochen in der Defensive beispielsweise oder eben die späten Abschlüsse. Das ist immer in Anführungsstrichen klar und deutlich zu sehen und leicht zu sagen. Aber vielleicht ist da auch irgendwas im Kopf.
Ich glaube auf jeden Fall. Also wenn du als Hoffenheim die in die Champions League eigentlich wollen, mit 3 Niederlagen in die Saison startest, wo auch Spiele dabei sind gegen Stuttgart und Köln, die man eigentlich gewinnen muss. Gegen Leverkusen letzten Endes geschenkt, so, die wollen auch oben eingreifen, die werden teilweise als Meisterschaftskandidatinnen gehandelt, so. Okay, kann passieren, aber es reiht sich halt ein und das ist dann das Problem. Und da, glaube ich, kommt es dann auf jeden Fall in den Kopf. Aber was ich auch ganz spannend finde, wir haben ja noch eine andere Partie, in der es ein bisschen ähnlich war, wo ich spreche von Leipzig, die ja auch mies in die Saison gestartet sind und wo Jonas Stephan sehr klar gesagt hat, er fordert von seinen Spielerinnen, mehr Torabschlüsse zu ziehen und das mutiger zu machen. Und das würde ich auch den Hoffenheimerinnen mitgeben. Und ne, klar, gleichzeitig haben sie es gemacht. Also wie gesagt, so um Stunde, 70 Minuten rum, da waren die voll on fire und haben Abschlüsse gezogen wie die Blöden. Aber hat dann nicht sollen sein. Und dann ja, vielleicht, I guess, also mehr probieren, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich weiß auch nicht, wie da die Lösung ist.
Aber ich finde es spannend, dass du trotzdem die ersten beiden Spiele eben von Hoffenheim angesprochen hast, bei denen sie wahrscheinlich selbst auch davon ausgegangen sind, dass sie mindestens eins davon gewinnen. Ja. Und dann stehst du nach 2 Spielen und mit 0 Punkten da, musst jetzt gegen insgesamt 3 große Gegner ran. Das ist schon dann heftig so. Und ich glaube, dass es nicht so leicht ist, sich da dann bereit zu sehen für einen Kampf über 90 plus Minuten. Das ist schon nicht ohne.
Ne. Ich finde es total interessant, aber gleichzeitig auch, wie sich so Eva-Maria Wirschinger, die Trainerin, verhält. Die ist nach wie vor sehr ruhig auch, sehr freundlich immer in den Gesprächen, was ich auch total toll finde. Und eben, man merkt ihr jetzt nicht so an, dass sie das irgendwie angreift oder was. Und sie sagt auch immer wieder, wir müssen bei uns bleiben, wir wollen an uns arbeiten, es ist ein Prozess. Und das finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Ist halt die Frage, wann es fruchtet.
Da finde ich ja jetzt schon den Übergang zum nächsten Spiel, ja. HSV gegen Leipzig, weil wir die Trainer ansprechen. Die Trainerin, ja, in dem Fall Wirschinger, die also entspannt mit der Situation umgeht, wahrscheinlich auch schon sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, was wäre, wenn diese Flaute weitergeht. Und ich will jetzt mal vorausschauen, beziehungsweise weg von dem Spiel, erstmal zu einer Pressekonferenz, die auf das Spiel vorbereitet hat, eben von Jonas Stephan, bei der du eben Spannendes beobachten konntest.
Ja, und zwar ist er eben auch gefragt worden, weil eine ähnliche Situation, auch ein Team, das mehr will, nicht so gut reingestartet ist, fand ich ganz spannend, wie klar er sich abgegrenzt hat vom HSV. Weil wenn wir in die Tabelle gucken, muss man ja sagen, Leipzig-HSV eine Ebene, müssen wir miteinander vergleichen, wichtiges Spiel in dem Fall gewesen, hat er aber so weit von sich gewiesen, sehr, sehr klar, sehr, sehr deutlich. Jonas Stephan ist ja schon einer, der einen sehr klaren Ton anschlägt. Und dann ist er aber eben gefragt worden, auch so ein bisschen durch die Blume mäßig, übersetzen könnte man die Frage mit, haben Sie Angst davor, entlassen zu werden? Mhm. Aber er war da trotzdem, also auch wenn man ihm so die Anspannung, finde ich, immer so ein bisschen anmerkt, wirkte er doch relativ entspannt und hat dann eben auch gesagt, so ja, also so Situationen, die machen es spannend für ihn. Und er weiß halt nicht, ne, das ist das, das Fußballgeschäft irgendwie, er weiß nicht, ob er noch 2 Wochen hier ist, ob er noch 10 Jahre da ist, ist für ihn total in Ordnung und hat dann eben auch gesagt, Fußballtrainer ist die größte Lebendigkeit, die wir haben können. Also der scheint damit happy zu sein. Muss ich auch ehrlich sagen, habe ich Respekt vor. Ich könnte dieses Game nicht irgendwie, das da ständig. Und das ist eben auch was, dass es jetzt im Frauenfußball auch so ankommt, dieser Druck dahinter so dolle und wie schnell die Trainerinnenwechsel dann doch auch passieren mittlerweile. Und finde ich ja irgendwie sehr interessant, dass er da sagt, so ja, ist also halt Jonas, geil.
Ja, Jonas Stefan braucht den Kick, braucht den Augenblick auf jeden Fall. Er lebt Fußballtrainer sein, so richtig.
Komplett.
Das Spiel wollen wir natürlich trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Der HSV und Leipzig trennen sich 1-1. Boboi geht in Führung und du hast dich hier in unserem Vorbereitungssheet ein bisschen drüber aufgeregt, dass Leipzig einfach das Spiel hätte ziehen können, ohne Probleme, ja, mit Chancen en masse, aber dann eben auch selbst einen Handelfmeter verschulden.
Ja, komplett. Also es war wirklich, die hatten das Spiel so in der Hand, gerade in der ersten Hälfte. Oh mein Gott, Miri, ich habe ja schon ein bisschen von Hoffenheim auch so gesagt, die hatten auch große Chancen und so. Und ich habe gerade, als ich es erzählt habe, so an dieses Spiel auch denken müssen, weil wirklich, die haben, hatten die Möglichkeiten und die sind aber gestartet wie die Feuerwehr, die Leipzigerinnen. Wirklich das, was Stefan denen gesagt hat, mehr Torabschlüsse ziehen, haben die umgesetzt. Mhm. Ist dann halt nur einer von reingegangen. Ist dann halt scheiße. Und verschulden dann eben diesen Handelfmeter, weswegen dann der HSV ausgleichen kann, die ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen hatten. Aber ja, Leipzig, da auch wieder die Frage, was kann man da machen? Ja, mehr Torabschlüsse ziehen, ja, aber wenn die nicht reingehen, schwierig. Aber Miri,
gerade da, ganz kurz, aber gerade da, wenn es eben an Torabschlüssen nicht hapert, sondern die nicht reingehen, es ist wieder umso wichtiger, eben die Köpfe der Spielerinnen zu erreichen. Dass du kannst nämlich nicht nur auf die eindreschen, weil die damit zu knabbern haben, wenn die Schüsse nicht reingehen und wieder nicht reingehen und wieder nicht reingehen. Ja. Also jetzt haben wir schon 2 Teams, wo ganz klar und deutlich zu sehen ist, die musst du auffangen, die Spielerinnen musst du mitnehmen. Ja. Das ist nicht nur ein macht so, dann wird's besser, sondern ja, es sind halt immer nur kurze Trainingswochen, aber ich bin gespannt, inwiefern da Trainer und Trainerinnen an sie rankommen.
Ja, 100%, da bin ich auch sehr gespannt. Aber Miri, wir hatten ja noch ein paar, oder ein großes Spiel, sage ich mal so, wo echt eine Menge Tore gefallen sind, wo wir jetzt gerade bei ein paar Spielen waren, so, wo nicht so viel passiert ist, gerade so HSV Leipzig. Wolfsburg gegen Werder. Da muss ich ja immer wieder dran denken, an dieses wilde 3-3
ja,
zum Auftakt der Saison vor 2 Jahren, habe ich in der vergangenen Folge auch schon gesagt. Und wenn ich so aufs Ergebnis gucke, es hat nicht viel gefehlt, damit es wieder so ähnlich wird. Was war denn da los? Ich habe es nicht geguckt, du musst mich hier erleuchten.
Ja, absolut. Ging am Ende 3-2 aus. Also hätte wieder so wild werden können, war es eigentlich auch wirklich. Also wenn du schon wieder siehst, 5 Tore. Wolfsburg am Ende vielleicht mit dem Quäntchen Glück, vielleicht aber auch der entscheidenden Durchschlagskraft. Am Ende gewinnen sie durch einen Doppelpack von Camilla Küver. Die hat sich in der 94. dann nochmal in ein Herz gefasst und eben diesen 3-2 Siegtreffer erzielt. Zuvor eben in der 88. schon den Ausgleich gemacht. Irre. Wirklich ein super spannendes Spiel. Ich habe mir jetzt zur Vorbereitung für die Folge auch nochmal die Highlights angeschaut und musste da so schmunzeln, weil auch der Kommentator, der bei The Zone das Spiel kommentieren durfte, der war auch am Ende, hat seine Stimme sich gebrochen, weil einfach irgendwie so was aber passiert hier eigentlich?
Wie scheiße, du führst 2-1 und dann von der 88. bis 90. plus 4, 2-3. Was?
Mhm. Ja.
Oh nee.
Wieso schaffen sie es nicht, das über die Zeit zu bringen? Am Ende darfst du nicht unterschätzen, dass so einem Druck vom VfL Wolfsburg standzuhalten gar nicht so leicht ist. Also die haben schon die erste Hälfte gebraucht, um in dieses Spiel zu kommen. Und das ist schon mal, finde ich, stark Aussagen dafür, dass Werder auch einiges richtig gemacht hat. Aber die Wolfsburgerinnen hatten so viele Chancen allein vor dem 1:1 Ausgleich, die einfach nur durch eigene Schludrigkeit nichts wurden. Am Ende das 1:1 aus einem Standard entstanden, Freistoß, Alba per Kopf, übrigens nur eine Minute vorher eingewechselt worden, also ein schönes Händchen da von Stefan Lerch gesehen, der übrigens eben zwei Joker insgesamt eingewechselt hat. Ich habe es gesagt, Camilla Küver hatte ja zwei Treffer gemacht und eben Albert, die dann erst kurz davor eingewechselt wurde. Das 2:2 war aber wirklich picobello, wirklich pure Klasse, toll ausgespielt. Ein super geiler Ball von links auf rechts rüber, ein langer Ball von Linda auf Hut, die dann rein in den Fünfer passt und dann ist das Ding drin. Also wirklich wunderschön gemacht. Und übrigens diese Kombi dann Hut-Küver hat eben zweimal funktioniert. Also beide Treffer von Camilla Küver wurden von Svenja Hut vorbereitet. Das ist eine Kombi, die müssen wir mal beobachten. Die fand ich richtig spannend.
Oh, geil. Ja, Mara Alba auch noch, ne, die war ja auch letzte Rückrunde auch noch bei Werder verliehen gewesen von Chelsea. Aber wo du jetzt, also auch toll, dass das irgendwie mit Svenja Hut und Küver so gut funktioniert, aber auf Werder geschaut, waren die Führungen, ich meine, die haben zweimal geführt, ne?
Absolut.
Waren die denn verdient oder war das mehr so Glück?
Nee, oder? Ich würde schon sagen, dass sie recht verdient waren, weil allein wenn du dir überlegst, dass das 1:0 einfach so früh gefallen ist im Spiel, du hast in der 14. Minute führst du in Wolfsburg, damit hast du den Spielplan des Gegners komplett zerstört. Das ist schon mal das Erste, was sie wirklich gut gemacht haben. Und andererseits haben sie halt einfach auch schnelle Antworten geboten. Also ne, dann kommt Wolfsburg direkt oder relativ schnell nach dem Start der zweiten Hälfte zurück in der 57. Aber dann machst du in der 64. schon das 2:1 aus Bremer Sicht. Also du weißt zu antworten und hast dich selbst einfach nicht aufgegeben. Und die Offensive Werders, die funktioniert vielleicht auch besser, als viele jetzt erwartet hatten. Vor allem ja auch, weil die große Larissa Mühlhaus ja nicht mehr Teil von Werder ist. Und Fritzi Kromp hat Ähnliches nach dem Spiel eben auch über ihre Offensive gesagt.
Wir sehen schon, dass wir sehr viel Qualität auf den verschiedenen Offensivpositionen auch neu dazugewinnen konnten und eben dieses große Larissa Mühlhaus-Paket mit ihren vielen Toren auch auf mehreren Schultern verteilen können. Das war das Ziel.
Also auch gegen den großen Gegner schon Paroli geboten und den anderen Offensivkräften auch Vertrauen geschenkt.
Ja, und das sieht man dann auf dem Papier halt auch. Also es sind echt einige unterschiedliche Spielerinnen, ne, die getroffen haben. Also so viel habe ich schon gesehen. Du hast noch irgendwie auch mit in unser Sendungsdokument geschrieben, Wolfsburgs Defensive, da bist du nicht so ganz happy mit?
Überhaupt nicht, weil ich habe da auch einfach ganz deutlich reingeschrieben, trantütig. Also das ist teilweise so unnötig. Also wenn du dich davor über Hoffenheim zum Beispiel aufgeregt hast, rege ich mich wirklich ja fast schon regelmäßig jetzt über Wolfsburg auf, weil es so unnötig ist, was die Truppe von Stefan Lerch da auf dem Platz zeigt. Also dieses 1:0, 0:1 aus Wolfsburger Sicht, das ist ein pures Geschenk gewesen. Ne? Also ich habe gerade gesagt, dein kompletter Spielplan ist dann einmal weg. In der 14. ist es Sina Johannes, die relativ normal den Spielaufbau da starten möchte, passt auf Kalea, die sich aber irgendwie nervös machen lässt und dann der Gegnerin diesen Ball schenkt, also einen ganz unmöglichen Fehlpass da spielt. So, und dann hast du es trotzdem geschafft, also in der zweiten Hälfte zurückzukommen, steht 1:1 und dann Standard und Valotto guckt Dont eigentlich nur zu. Also Dont kann sich von Valotto quasi lösen und dann darf die in Ruhe mal einköpfen. Und sowas ist auch einfach bezeichnend. Ich möchte aber nochmal unterstreichen, fast alle Gegentore, die Wolfsburg in dieser noch jungen Bundesliga-Saison gefangen hat, das sind 5. Ich glaube, alle 5, vielleicht einer nicht, sind aus Standards entstanden.
Das ist so genau habe ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht im Kopf. Ich
gegen mal Nürnberg. Beide Gegentore nach Ecken.
Stimmt.
Dann das Gegentor von Leverkusen nach einer Ecke. Dann am Wochenende von am Ende von Bremen. Das waren jeweils Standards. Ja, das darf nicht passieren. Du musst Standards unter Kontrolle bekommen. Das ist ja Gift, pures Gift. Da kannst du in deiner Offensive, in deiner Durchschlagskraft noch so gut sein. Wenn du es nicht schaffst, Ecken zu verteidigen, dann hast du hier nichts zu suchen.
Aber gleichzeitig ist es ja auch immer, sie schaffen es ja doch immer noch, das Spiel zu drehen. Also war ja gegen Nürnberg auch schon so, jetzt gegen Werder so. Und ich meine, lass mich lügen, war das nicht gegen Leverkusen auch? Nee, da haben sie 2-0 gewonnen, stimmt. 2-1. Ja, aber haben geführt. Ja, genau, aber da halt dann auch nochmal einen Sieg draus zu machen.
Richtig.
Ne?
Ja, ja, aber ich verstehe nicht, warum du es dir so schwer machst. Also mal ganz flach gesagt, also du bist selbst dafür zuständig, dass du diese letzten Prozentpunkte am Ende immer noch rausziehen musst, nochmal den extra Meter gehen musst, nochmal, also jedes Mal eine Aufholjagd dahin zu legen, das geht ja an die Substanz. Also voll. Das macht dich doch körperlich, die sind ja alle in der Eistonne erstmal danach.
Ja, das glaube ich schon. Sowieso, ey, nach so einer Partie. Boah, das klingt wahnsinnig intensiv. Und wenn wir dann auf die Bayern schauen, ganz kurz, die machen sich's halt einfacher. 4-1, klare Kiste gegen Freiburg.
So.
Da denkt man dann schon so, ne, also klar, jetzt die beiden Teams, alle beide eben vorne mit dabei, Wolfsburg und Bayern, Wolfsburg sogar vorn Bayern, weil sie halt mehr Tore geschossen haben. Tordifferenz ist die gleiche, aber Wolfsburg hat halt mehr Tore selber auch geschossen. Obviously durch das 8-2 gegen Nürnberg. Aber deswegen, allein deswegen sind sie vorne und irgendwann kannst du halt auf die Füße fallen, ne? Wenn du dich dann immer so, also wie du sagst, das geht an die Substanz.
Ja, ich glaube halt, dass du das auf Dauer nicht so durchziehen kannst. Also Wolfsburg bräuchte jetzt mal ganz dringend ein ruhiges Spiel, das du entspannt über die Bühne bringst, wo du im Zweifel auch nur 2-0 gewinnst. Ein dreckiges 1-0, okay. Aber mach mal irgendwas ein bisschen für deine Kraft und für deine Ruhe. Würde ich denen auf jeden Fall gönnen. Trotzdem will ich nochmal sagen, also Stefan Lerch macht da ja einiges richtig. Er weiß, die richtigen Mädels einzuwechseln. Und er weiß irgendwie eben noch diese letzten Körner aus denen rauszuholen. Aber nochmal Standards, das muss besser werden. Da hatte ich den Kommentator auch nochmal im Ohr, der wohl vorher Lerch sogar noch gehört hat. Der meinte, die Dont, die musst du zustellen. So und tust es halt nicht. Aber ja, so viel dazu. Also wieder nervenaufreibend da in Wolfsburg. Ja.
Boah, und weil du gerade sagst, ne, brauchst mal so ein entspanntes Spiel und was, ne? So wo du klar gewinnst. Gegen Stuttgart nächste Woche, weiß ich nicht, ob das so easy wird, weil die Stuttgarterinnen, die legen ja auch richtig los. Die haben jetzt tatsächlich das erste Mal Punkte liegen gelassen in dieser Spielzeit, in ihrer ersten Bundesliga-Saison überhaupt, müssen wir immer noch mit dazu sagen. Die Frauenabteilung da beim VfB Stuttgart ist auch noch gar nicht so alt und die sind bis hoch in die Bundesliga, machen jetzt ihre erste Bundesliga-Saison und haben zum Auftakt eben 2 Siege eingefahren. Und jetzt ausgerechnet, gegen wen lassen sie die ersten Punkte? Gegen den ersten FC Nürnberg. Die man ja auch eher unten irgendwie sehen würde. Aber da muss ich wirklich sagen, Miri, die machen richtig Spaß, die beiden Teams. Also von der Partie habe ich vor allen Dingen die zweite Hälfte gesehen. Aber wie die da intensiv reingegangen sind und wirklich, also gerade bei Nürnberg im Vergleich zur vorigen Saison, wie Bock die auf Offensive haben, ist schon richtig stark. Und bei Stuttgart ja überhaupt. Und ist wild hin und her gegangen, dieses Ding. Und dann am Ende ein 3-3. Auch da wieder, wir haben letzte Woche über sie gesprochen. Luna Lapassus, auch wieder eine tolle Partie hingelegt. Und da auch ein später Ausgleich, wo wir jetzt gerade bei Wolfsburg-Werder waren. Super spätes Spiel gedreht. Stuttgart auch erst in der 90. Spielminute ausgeglichen.
Also Spannung pur hatte dieser Spieltag auf jeden Fall zu bieten. Ich glaube, nicht ganz so spannend, das zeigt auf jeden Fall auch das Ergebnis, war es bei der Partie Mainz gegen Köln. Das Ganze geht 0-4 aus. Die Kölnerinnen auch wirklich furios unterwegs, will ich sagen, haben ja nur das erste Spiel gegen Frankfurt mit 0-2 verloren. Danach mal einen dreckigen Sieg gegen Hoffenheim und jetzt was Deutliches gegen Mainz. Aber du findest es ganz spannend, dass ausgerechnet Mainzerinnen eben so eine deutliche Niederlage zugefügt wurde.
Ja, genau, also beziehungsweise das Köln, also das ausgerechnet Köln in Mainzerinnen so eine deutliche Niederlage zufügen und eben nicht die Bayern oder nicht Werder Bremen. Da war es ja so 2-0, 2-1, sondern dass es dann ja halt der erste FC Köln ist, um die wir uns ja auch immer wieder Sorge gemacht haben. Vielleicht ist das mal ein Team, Miri, die wir uns in den nächsten Wochen mal auch unter die Lupe nehmen müssen. Mal gucken, was da beim ersten FC passiert.
Ja, gerne. Das können wir sehr gerne machen. Abschließend noch das Montagsspiel Union gegen Eintracht Frankfurt. Wieder schönes Heimspiel im Stadion in der Alten Försterei in Berlin. Ging am Ende aber 0-1 aus. Frankfurt gewinnt durch ein Tor von Laura Freigang schon in der 26. Minute. Eigentlich wirklich gut gemacht. Aber wenn wir übrigens bei Chancentod und zu vielen Chancen sind, sind wir auch bei Union Berlin leider, weil auch die hatten ihre Chancen. Chancen und ihre Torabschlüsse, aber teilweise einfach ja auch zu schludrig mit umgegangen, zu ungenaue Abschlüsse. Das war nicht fein genug. Und da bin ich echt so ein bisschen am Überlegen, inwiefern der ETA-Fußball, der ja schon eine Handschrift, also oder eine Handschrift, die sich da abzeichnet, aber gleichzeitig nicht ganz so von Erfolg gekrönt ist. Also ich finde es. Ja, es ist noch viel zu früh, das richtig so zu beurteilen, aber es ist spannend zu beobachten, ob sich Union da jetzt fängt, weil 3 Spiele, 0 Punkte, die wollen oben angreifen, hatten jetzt aber auch eben überhaupt kein leichtes Programm, ne? Also Bayern, Freiburg, Frankfurt, da musst du jetzt eher gegen Köln, Leipzig schon mal ein paar Punkte sammeln.
Voll. Wobei Köln auch echt schwierig werden könnte, ne, wie die gerade aktuell auch spielen, sind auf dem 5. Platz und ne, klar,
klar.
Auch 3 Spieltage, die Tabelle sagt noch nicht so wahnsinnig viel aus, aber trotzdem, man sieht ja, in was für einem Flow man ist, aber dann ja auch immer spannend, wenn so eine Serien in Anführungszeichen gebrochen werden und bei Union ist echt krass, ne, wie so, also wir sehen da Hoffenheim und Union auf Platz 12 und 13, ich glaube, diejenigen, die man da vielleicht am ehesten halt noch sieht, sind die auf dem letzten Platz, eben die Mainzerinnen als Aufsteigerinnen. Aber da Hoffenheim und Union eben auch zu sehen, ist schon irgendwie hart, gerade wie wir sie irgendwie zu Beginn der Saison eingeschätzt haben.
Ja, und ich glaube auch, dass das noch lange nicht ausschlag- und aussagekräftig ist. Das muss noch erstmal wachsen und dann kommt da auch noch Pokal dazwischen. Alles so Termine, wo du einfach auch Selbstbewusstsein tanken kannst, um dann eben auch in der Liga für Furore zu sorgen.
Voll. Furore, ich muss übrigens genau noch was sagen zu Union, weil ich war ja in Berlin, ich habe es leider dann doch nicht zum Spiel geschafft, aber ich war halt irgendwie in der Ecke unterwegs und dann stehst du da am Ostkreuz vor dem Spiel und ich fand das ganz skurril, weil ich habe eben Leute in Union-Trikots gesehen und ich wusste ja, dass das Spiel stattfindet und ich habe mich trotzdem gewundert, hä, warum tragen denn die Leute hier Union-Trikots? Und es war für mich irgendwie total irre, so. Ich glaube, meine Überraschung lag vielleicht daran, dass sich eben viel von diesem Frauenfußball-Fan-Sein, für mich zumindest, viel online abspielt. Und natürlich bin ich auch in der Medienbubble unterwegs und beruflich und so, aber von den Fans, das kriege ich größtenteils halt online mit. Und dann wirklich so viele Leute irgendwie zu sehen, fand ich irgendwie echt cool, also vor Ort. Und es war irgendwie so ein ganz skurriles Gefühl von, hey, na klar weiß ich, dass bei Union viele Leute auch immer ins Stadion gehen. Natürlich weiß ich, dass das Spiel stattfindet und ich bin auf dem Weg in die Ecke. Und warum überrascht mich das? Ja, weil irgendwie, ich glaube wirklich, ich das sehr eben aufs Digitale, die Social-Welt irgendwie ja fokussiert habe, I guess.
Ja, umso schöner, dass die Leute das wohl nicht tun, sondern wirklich in die Stadien gehen. So soll es nämlich sein. Werbung.
So, Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Die ganz aufmerksam unter euch, die haben's mitbekommen. Unsere Partner heißen Fums und Knabe Cola.
Unsere Lieblingsfußballnasen von Fums, ja, die sollten die meisten von euch schon ein Begriff sein. Aber wusstet ihr eigentlich, warum Knabe Cola bei uns am Start ist?
Weil sie richtig, richtig Bock haben, Frauensport und vor allem Frauenfußball zu unterstützen. Und damit sind sie ja bei uns aber sowas von an der richtigen Stelle.
On top schmeckt die Cola auch noch, ja, ich will nicht so sagen ganz gut, sondern richtig gut. Und das ist ja wohl ein sehr guter Side-Effekt.
Das war uns jetzt mal wichtig, euch erklärt zu haben. Haben wir das geklärt? Machen wir weiter.
Knabe Cola. Erst knackt's, dann knallt's.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Wir haben es angesprochen. Das internationale Geschäft, es läuft ein bisschen anders als geplant. Ich sag mal so. Vor allem,
ich musste gerade wirklich, sorry, Video. Nein, es läuft anders als geplant. War eher sehr genau. Entschuldige.
Gerade die Wolfsburgerinnen haben sich, glaube ich, relativ deutlich schon in der Champions League spielen sehen in dieser Saison. Aber ja, da musst du eben auch das letzte Qualifikationsspiel und das Rückspiel vor allem gewinnen. Und trotz 0-2 oder 2-0 Vorsprung aus Wolfsburger Sicht geht das Spiel am Ende zugunsten von Inter Mailand aus, die sich also mit einem Sieg im Elfmeterschießen am Ende für die Königsklasse qualifiziert haben. Wolfsburg startet jetzt in die Quali für den Europacup ein. Auch bitter, dass du da jetzt trotzdem nochmal in die Quali-Runde musst. Also, boah, als wenn die nichts anderes zu tun haben. Aber okay. Dürfen da in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Sturm Graz ran. Frankfurt übrigens, das hatte sich ja vorher schon so ein bisschen abgezeichnet, hat es auch nicht geschafft in die Königsklasse. Muss gegen ein isländisches Team ran, dessen Namen ich dir überlasse, Nina.
Hafnarfjörður.
So, schöner hätte ich es nicht sagen können. Dementsprechend sind wir gespannt, wie das so läuft am 23. September. Die Spiele zu Hause, eine Woche später dann die Rückspiele. Immerhin, die Siegerinnen dieser zweiten Quali-Runde starten dann direkt im Achtelfinale in diesen Europacup ein. Die Frage jetzt aber an dich, Nina. Also, gerade aus Wölfinnen-Sicht, Champions League, ja nicht hergeschenkt, aber so zu verlieren, soll man das abhaken als, ja, kann mal passieren, ist auch Inter Mailand, oder zeigt dir das, dass die Klasse im deutschen Fußball ein bisschen verloren geht?
Das finde ich eine richtig, richtig schwierige Frage, weil ich mir da sehr den Kopf drüber zerbreche und manchmal, wenn ich irgendwie optimistisch bin, dann denke ich, ja, kann halt passieren, so ist es halt. Aber gleichzeitig müssen wir da ja auch die ganzen anderen Zeichen mit reinzählen, nämlich dass eben diverse Spielerinnen die Bundesliga verlassen, Topstars eben weggehen. Hatten wir jetzt eben unter der Woche, wir hatten da, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber gesprochen, eine Carlotta Wamser ja auch nochmal. Und ja, so alles zusammengenommen, dann mit dem Aus dieser beiden Teams in der Champions League Quali, also die es nicht mal reinschaffen in die Gruppenphase, ist für mich dann alles zusammengenommen schon so ein, boah, ganz schön doller Schlag in die Magengrube des deutschen Frauenfußballs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt, wie dann eben auch der FC Bayern da die Fahne hochhalten soll, weil abseits davon, dass denen jetzt so ein bisschen die Last auf ihren Schultern liegt, haben sie es auch in der Ligaphase direkt mal richtig schwer. Die Gegner sind der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica Lissabon, Manchester City und Austria Wien. Sind so ein paar Finals mit dabei quasi. Also schon ganz schön krass. Wäre voll umso beeindruckender, wenn die dann es trotzdem eine Runde weiterschaffen. Aber nochmal zurück auf vor allem Wolfsburg. Ja, zeigt irgendwie auch im Bezug auf die Bundesligaspiele, die alle so wild und nicht souverän ablaufen, dass da noch etwas nicht ganz so gut läuft. Also, dass ich da noch ein bisschen was finden muss, da noch keine Ruhe in den Ball von Stefan Lerch irgendwie gekommen ist. Bin ich gespannt, wie die das irgendwie aufarbeiten.
Ja, und man sieht es ja auch in den Spielen, also die liegen ja auch regelmäßig zurück, so Respekt, dass man wieder zurückkommt, aber es kommt ja auch nicht von ungefähr.
Genau.
Ganz spannende Geschichte, sowieso auch die Entwicklung des deutschen Frauenfußballs. Und da sind wir beim nächsten Thema. Der DFB beruft nämlich einen außerordentlichen Bundestag ein für den 18. September. Sprich, wir nehmen jetzt heute am 8. auf, am 8. September, da kommt die Folge auch raus. Also in 10 Tagen haben wir dann in der übernächsten Folge wahrscheinlich mit dabei. Da geht's um die Ausgliederung der Frauen-Bundesliga. Wir erinnern uns, 14 Erstliga-Clubs haben den FBL e.V. im Dezember vergangenen Jahres gegründet. Die wollen sich von der Saison 2027-28 an, also von der kommenden Saison an schon, wollen die sich selbst vermarkten und organisieren. Und ich finde, für so eine große Umorganisierung ist das wirklich nicht lange. Im Mai hat es dann einen Rahmenvertrag gegeben mit dem DFB und jetzt ist wohl ein Pachtvertrag ausgehandelt worden. Also Bernd Neuendorf hat auch selber gesagt, mit der Einigung über den Pachtvertrag haben der DFB und der FBL e.V. einen entscheidenden Schritt für die Zukunft der Frauenbundesliga vollzogen. So, und da geht's ja unter anderem eben darum, mit diesem Pachtvertrag kann man dann auch die Fernsehrechte selbst ausschreiben. Und darauf warten wir ja alle nur wirklich sehnsüchtig. Das soll so im Herbst war ja angepeilt, soll das passieren. Ursprünglich im April, aber durch eben alles, was so passiert, verzögert sich das natürlich. Und apropos Fernsehrechte, liebe Miri, da hast du ja auch noch was Schönes für uns.
Ja, absolut. Der 1. FC Union Berlin hatte so wie jedes Jahr jetzt in der vergangenen Woche eine Mitgliederversammlung des gesamten Vereins und da bin ich drauf gestoßen, weil ich ja auch beim RBB arbeite, wieder im Zuge des Ganzen unter anderem ein Interview mit Union-Präsident Dirk Zingler führen durften. Genauer gesagt Steffi Batschig, die liebe Kollegin, ganz liebe Grüße an der Stelle gehen da raus, die nämlich auch mal in Ruhe mit ihm sprechen konnte und nicht nur das, sich Herr Zingler übrigens sehr optimistisch bezüglich der Entwicklung des Berliner Frauenfußballs gezeigt hat und da wirklich irgendwie auch volle Verlässlichkeit beziehungsweise auch volles Vertrauen einfach in seine Mannschaft, in den Staff und Co. zeigt, was ich immer gut finde. Fand ich es mega spannend, dass nämlich jetzt mal kurz weg von den Fernsehrechten noch ganz kurz auf vielleicht etwas erstmal auch ganz wichtig ist, bezogen auf die Heimspielstätte der Frauen. Denn was ja richtig toll ist, seit Bundesliga gespielt wird, ist klar, die sind im Stadion an der Alten Försterei. So, jetzt hast du aber den Punkt, dass dieses Stadion bald ausgebaut werden soll. Und das bedeutet, es war schon lange klar, die Männer ziehen für diese Zeit, es werden rund anderthalb Jahre sein, ins Olympiastadion. Allerdings ist die Heimspielstätte der Frauen noch nicht geklärt. Also da konnte er in diesem Interview vor ein paar Tagen noch nicht sagen, wo zukünftig das Team von Marie-Louise Ether spielen wird. Es soll jetzt im Laufe der kommenden Woche wohl eine Entscheidung darüber geben. Bin ich aber wirklich gespannt, weil ja, ich mich auch so ein bisschen frage, wie sehr kannst du, solltest du dich verkleinern? Weil ich glaube auch, dass sich ein Team an so eine Atmosphäre gewöhnt und darunter, glaube ich, ganz gut spielen kann und das ja auch so ein bisschen immer das Ass im Ärmel ist gegenüber der Gegner. Von daher, ja, bleiben wir da einmal wirklich gespannt. Während also eine neue Heimspielstätte für eine gewisse Zeit zumindest gesucht wird, während der Ausbau des Stadions in der Alten Försterei stattfindet, hat sich Dirk Zingler aber einfach auch mega spannend in diesem Interview über die komplette Zukunft des Frauenfußballs geäußert.
Wir haben beschlossen, sehr einstimmig beschlossen, dass wir in die Eigenständigkeit gehen, um ihn attraktiver zu gestalten, um Bedingungen zu erhöhen, dass wir uns auch ein bisschen ausprobieren. Wir verändern möglicherweise Auf- und Abstiegsthemen, Meisterschaftsrelegationen, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber Konferenzen. Die Menschen wissen doch heute nicht, wann Spiele stattfinden. Wir haben für 7 Spiele 7 verschiedene Anschlusszeiten. Das ist eine Katastrophe.
Das heißt, es ist auch denkbar, dass wir was Ähnliches haben wie die Bundesliga-Konferenz bei den Männern.
Ja, natürlich. Wir überlegen uns, dass wir am Sonntag, den Sonntag zum Konferenzsonntag machen für die Frauen, dass wir tatsächlich Freitag ein Spiel, Sonntag ein Spiel, Sonntag die Konferenz, dass Menschen feste Termine haben, bestimmte Spieltage, wo ausschließlich die Frauen spielen, nicht die Männer, wird es geben. Es gilt, mutige Schritte zu gehen und ich spüre, dass alle im deutschen Profifußball diese Schritte gehen wollen.
Wie spannend ist es, oder? Also ich muss schon irgendwie meinen, vielleicht hat der Herr Zingler den Mund da sehr voll genommen, weil das sind schon sehr, sehr viele Dinge, die er anpassen und besser machen möchte, aber die Einstellung kann ja nicht schaden, oder?
Voll, komplett. Und das ist ja das, was Union so auszeichnet, nämlich dieses so anpacken und machen. Das finde ich richtig cool. Und gerade Konferenz macht uns ja alle mega happy. So Spieltage, wo entweder nur die Männer oder nur die Frauen spielen, finde ich auch irgendwie ganz interessant, könnte dann wieder dazu führen, dass die Spielpläne an anderen Stellen halt gestaucht werden müssen, dann wieder englische Wochen mit reinballern und dann aber wieder lange Pausen oder wie. Irgendwie alles sehr interessant, auch Thema so Playoffs hatten wir ja auch schon mal. Bin ich kein großer Fan von, einige HörerInnen auch nicht, aber ja, rumexperimentieren ist irgendwie schon auch spannend. Aber gleichzeitig, Miri, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gleichzeitig fühlt es sich auch immer so ein bisschen so an, wie Union hat jetzt irgendwie Interesse und dann gucken wir jetzt mal genauer hin, weil so das mit den unterschiedlichen Anstoßzeiten und so, das ist jetzt halt eine Weile schon so gewesen und jetzt ist Union dabei, jetzt müssen wir es anpacken. Und irgendwie ist es gut, ist es ja auch völlig gut, aber gleichzeitig ist es auch so, naja, es ist halt so lange liegen gelassen worden, wir hätten auch schon früher irgendwie Dinge ändern können, aber gut.
Ja, verstehe ich, dass man sich drüber ärgert, aber andererseits ist doch wurscht. Also dann braucht es jetzt einen, der anpackt und dann hast du Union halt, der dies machen und werden sich die anderen dadurch auch irgendwie gezwungen sehen mitzuziehen, umso besser.
Alexia Putellas, die macht auch große Dinge. Die startet nämlich eine eigene Streaming-Plattform. 11TV heißt der ganze Spaß. Und das hat sie gemacht, um die WSL, also die Women's Super League aus England, in Spanien zeigen zu können. Sie ist ja, Putellas, spanische Nationalspielerin, zu den Lion City Lionesses gewechselt vom FC Barcelona und hat wahnsinnig viele Fans, so tolle Fußballerinnen und so, die hat wahnsinnig viele Fans, die sie natürlich auch sehen wollen. Und ja, da hat sie sich jetzt einfach die Rechte erworben und überträgt wohl ein Spiel pro Woche auf ihrem Sender 11TV. Finde ich irgendwie...
Komischerweise immer das Spiel von City dann, oder wie?
Ich glaube tatsächlich, der Auftakt war genau das. Also klar, also natürlich, weil die Fans wollen ja auch sie sehen. Also von daher,
ja.
Vielleicht hätte man das auch einfach Putellas TV dann nennen können. So. Weiß ich nicht. Aber ja, also 11TV, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, vielleicht noch nicht. Putellas, die hat auch eine 11 Foundation. Seit 2024 will sie damit die Entwicklung junger Mädchen weltweit unterstützen. Und jetzt eben 11TV, weitreiche nochmal stärken. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es da auch um Rechte in anderen Ländern noch gehen könnte. Also spannende Sache und irgendwie ein ziemlicher Boss-Move, finde ich.
Absolut.
Hab die Rechte da nicht, okay, dann mache ich das halt. Ich habe selber auch irgendwie genug zu tun wahrscheinlich, aber let's go.
Also gut, die eine kauft sich einfach so ein paar Fernsehrechte, der ist aber, erinnert mich ein bisschen an Aitana Bonmatí, die ja einfach ein Museum über ihre eigenen Erfolge plant. Und
das ist so geil.
Dementsprechend Trophäen und Erinnerungsstücke ausstellen möchte. Ja, Boss Move bringt's eigentlich auf den Punkt. Warum auch nicht?
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Spieltag Nummer 4 steht da an und Halleluja. Letzte Woche sind wir reingestartet mit Hoffenheim gegen Leverkusen. Diese Woche starten wir rein mit dem fucking Nordderby im Weserstadion. Wupp, wupp.
Wunderbar. Werder Bremen gegen den HSV. Boah, kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, wie das ausgehen soll. Wenn Werder die Offensivkraft zeigt, die sie jetzt eben vor allem gegen Wolfsburg schon gezeigt haben, dann kann das ein ganz schönes Heimspiel werden, aber der HSV ist ja auch immer für Überraschungen gut.
Eben, und Werder ja auch, also die sind ja auch im Negativen sehr gerne mal für eine Überraschung gut, also ey, ich bin so gespannt, wie das wird. Samstag haben wir dann noch Leipzig gegen Nürnberg, auch eine Partie, die interessant werden könnte. Der werte Herr Stefan wird da wahrscheinlich sagen, nee, weist er von sich, dass man da irgendwie auf einer Stufe wäre. Aber Fakt ist, Nürnberg steht aktuell vor Leipzig, genauso wie der HSV auch.
Ja, genauso wie Köln ganz klar vor Union Berlin steht. Die beiden treffen auch am Samstag aufeinander in Köln. Am Sonntag dann drei Partien. Stuttgart gegen Wolfsburg. Bin ich richtig gespannt, ob Stuttgart da den Wolfsburgerinnen nicht mal ein paar Punkte klauen kann. Weil es würde mich überhaupt nicht wundern, ehrlich gesagt, gerade zu Hause. Frankfurt gegen Hoffenheim und Freiburg gegen Mainz.
Und am Montagabend dann der nächste Kracher. Also dieser Spiel, eigentlich jeder Spieltag hat irgendwie geile Spiele, so, ne? Keine Frage. Aber dieser Spieltag wird aber so perfekt umklammert von Nordderby und dann Leverkusen gegen Bayern München. Die Bayern natürlich ganz, ganz top, das Nonplusultra, aber aktuell auf dem zweiten Platz. Und Leverkusen, die da oben angreifen wollen, die ja von Tabea Kemme unter anderem als Meisterschaftskandidatinnen gehandelt werden. Boah, ja, die könnten sich da gut annähern, wenn da eine kleine Überraschung vielleicht mit drin ist.
Finde ich gut. Vierter Spieltag, ja. Wir gehen rein.
Auf jeden Fall. Und damit sagen wir, Miri, sind wir durch. Wie immer, ihr Lieben, geht in die Stadien, überrascht uns alle an den Bahnhöfen dieser Welt in euren Fußballtrikots und ja, habt eine gute Zeit dabei. Dankeschön fürs Zuhören und danke dir, Miri, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke dir, Nina. Ich lasse meine Vorrednerin, ich möchte mich meiner Vorrednerin nur anschließen und sage Dankeschön und habt eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Bye-bye und ganz, ganz viel Kraft und Energie nach Sachsen-Anhalt.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.